Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Sichere Wohnungsversorgung in turbulenten Zeiten. Die SWW Oberallgäu Wohnungsbau GmbH in Sonthofen widmet sich seit mehr als 75 Jahren dem Bau, der Vermietung und Verwaltung von Gebäuden. Während dieser Zeit hat das Unternehmen vielfältige gesellschaftliche und politische Veränderungen erleben müssen. Aktuell, will man den Medien Glauben schenken, scheint die Immobilienbranche vor der größten Herausforderung der Nachkriegsgeschichte zu stehen. Ob dies tatsächlich so ist, möchten wir mit den beiden Geschäftsführern des Sozialwirtschaftswerks, Martin Kaiser und Tobias Kracker, diskutieren. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Martin, herzlich willkommen Tobias, schöne Grüße ins Sauerland, Raphael.
Hallo.
Wir freuen uns ganz besonders, euch zu Gast zu haben. Wie ich schon in meiner Einleitung kurz anklingen lassen habe, leben wir ja in spannenden, turbulenten Zeiten, was die Immobilienbranche anbelangt. Ihr widmet euch ja seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert diesem Thema und könnt uns sicherlich Hoffnung beziehungsweise auch tiefe Einblicke in die Welt der Immobilie heute und auch in Zukunft geben.
Ja, wir freuen uns wirklich, weil wir auch schon lange kein Wohnungsunternehmen bei uns zu Gast hatten und das, was Elmar schon angesprochen hatte, die Zeiten sind insofern turbulent, dass man sich auch gerne sicherlich über Erfahrungen, über Ansichten und über vielleicht Ausblicke gerne austauscht und dann vielleicht sogar anderen Unternehmen ein paar Inspirationen geben möchte. Um einfach mal die SWW kurz unseren Zuhörern vorzustellen, 47 gegründet und 2 Jahre später schon mit 14 Wohnungen angefangen. Mittlerweile ist das Unternehmen doch relativ groß geworden mit knapp 3.800 Wohnungen. Es gibt bestimmt auch eine interessante Aufteilung zwischen Mietern und Eigentümern, soweit ich das eben nachgelesen hatte. Das heißt, es gibt eben nicht nur die eine Ausrichtung. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Was ist eigentlich so die Unternehmensphilosophie bei euch?
Die Unternehmensphilosophie lautet bei uns schlichtweg, wir versorgen breite Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum. Sicheres Wohnen, das sind so die Missionen, die wir seit 77 Jahren jetzt dann schon im Oberallgäu rüberbringen. Und unsere Geschäftsfelder sind etwas anders, Raphael, als du vorgestellt hast, weil wir haben den ganzen Bereich der Eigentümer in eigene Tochtergesellschaft, wo wir nur ein Drittel Gesellschafter sind, aber dort über 5.500 Eigentümer mit verwalten dürfen. Im Mietbereich, die 3.800 ist unser Kerngeschäft und ein Teil unseres Kerngeschäfts ist auch der Neubau, dort auch wieder differenziert für den Neubau, wo wir ins Anlagevermögen, also für uns als Bestandshalter machen, das ist das Gros, was wir machen. Wir machen teilweise nur Bauträgergeschäft. Wir haben eigene Serviceabteilungen vom Regiebetrieb und Hausmeisterei. Wir haben natürlich die inneren Bereiche, die da in die Bewirtschaftung reingehen, Vermietung, Verwalter, Mieterservice. Menschen, die Betriebskosten machen, die soziale Dienste machen, das ist so unser Hauptbereich. Dann brauchen wir die Finanzen, die das Ganze steuern, das Unternehmen. Und wenn wir sagen, ja, sind wir wirtschaftlich noch richtig auf dem Weg. Und natürlich, das hast du erst dann auch verantwortet, zu planen und Bau, den ganzen Neubau, wo wir Weiterentwicklung, Quartiersentwicklungen und ganz viel für karitative Einrichtungen auch Bauten machen, ob es von Pflegeheimen ist, Mitarbeiterhäusern ist, für Hotelbedienstete, für Klinikbedienstete, das ist so das ganze Portfolio.
Was ich nochmal als Zahl aufgeschnappt hatte und was mich so ein bisschen interessiert hat, in der letzten Zeit, seit 1 oder 2 Jahren, ist die Bewerberzahl, was die Wohnungssuchenden anbetrifft, relativ hoch. Ich habe da eine Zahl von 2.300 Interessenten aufgegriffen. Was zeigt eigentlich diese Zahl? Wie angespannt ist die Situation?
Ganz spannende Situation. Die nächste Zahl, die ja Relation dazu unbedingt mitgeteilt werden muss, lautet, ja, wie viel Wohnungen werden gekündigt und können wir wieder neu vermieten? Und da können wir im Schnitt 300 pro Jahr. Ja, die letzten Zeit, Fluktuationsrate, also 7% circa immer, die letzten 2, 3 Jahre schon konstant, Gott sei Dank. Aber die zeigt, dass wir keine Wechselsituation haben. Woher kommt das logischerweise? Wir haben kein Angebot, ja. Es gibt niemanden, der einen bezahlbaren Wohnraum schnell baut. Da kann vielleicht Tobias Kracker noch mehr dann dazu erzählen, wie unsere Baurechtsverfahren sind, wie nachbarschaftsrechtliche Sachen einfach reinspielen. Ich kann ein Beispiel so kurz sagen. Ja, wir haben 2009 im Oktober entschieden, dass wir ein Wohngebäude errichten. Da haben wir dann den Spatenstich im Juni 2010 gehabt und Einzug in 2011 am 31. Mai. Wir haben jetzt in der Regel 7 bis 8 Jahre von dem Beginn der Planung, nicht nur der Idee, sondern der Planung bis zum Einzug. Also es hat sich innerhalb kürzester Zeit total verändert. Dann sind wir beim wichtigen Thema. Wir haben extreme Verschärfungen oder auch manchmal verständliche Anforderungen der Normen, die uns dann über andere Gutachter immer dazu führen. Die Logik, wo wir halt erkennen, wir machen uns das Leben immer selber schwerer. Und die große Zahl derer, die sich bewirbt, können wir auch wieder relativieren. Ich bin 94 in die Wohnungswirtschaft reinkommen und war vorher in Augsburg tätig, in der Sozialpsychiatrie. Das war Wohnungsnot in der Anfang 90er Jahre. Also wenn man jetzt sagt, es ist alles schwierig, da sind die Menschen auf der Straße gestanden. Wir haben alle unsere Gesellschafter gefragt, also das sind die Orte Oberstdorf, Sonthofen, Immenstadt, die wir gefragt haben, ja, habt ihr im Rahmen der Daseinsvorsorge Rückanweisungen von Mietern, die kein Zuhause finden? Haben wir nichts, ja. Wir haben einen sehr angespannten und sehr hohen Bedarf an Wohnraum, aber wir haben niemanden, der auf der Straße steht. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass wir absolut keine Obdachlosigkeit haben. Also diese zwei Zahlen irritieren uns selber auch, aber die Not, die kriegen wir nicht mit. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, wenn jemand in Trennung lebt und sich nicht aus der Wohnung begeben kann, weil er keine findet und die müssen zusammenleben, ist natürlich sozial auch dramatisch. Ja, ich will das nicht beschönigen. Aber diese Wohnungsnot, dass Menschen auf der Straße stehen, haben wir nicht.
Du erwähntest, dass es eure Philosophie ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ist euch das immer gelungen und wie, jetzt heißt es ja im Augenblick, die Preise schießen durch die Decke. Ich denke, das betrifft weniger den Bestandswohnbau. Aber wie gelingt das heute noch zu planen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
Es gelingt eigentlich nicht, das muss man ehrlicherweise sagen, weil wir überall dort, wo wir im Eigentum nur bis vor einem Jahr waren, ist das ganz gut gegangen, Wohnraum zu schaffen. Das wird ja häufig verteufelt, die Eigentumwohnungen. Nee, die sind für uns auch sehr, sehr wichtig, weil es viele Menschen gibt, die einfach auch Geld zur Verfügung haben und sich einen Wohnraum kaufen können. Ja, ist aber die Preissteigerung und auch die Zinssteigerung verlangsamt gerade. Also auch bei uns in Sonthofen, die Verkaufszahlen, wir haben gerade 27 Wohnungen auf dem Markt, die sind, wir sagen das einfach, zäh zu vermarkten. Die werden vermarktet, das geht schon, aber nicht so, wie es vorher war. Und das Bezahlbare, Elmo, was du ansprichst, gelingt halt dergestalt nur noch, indem riesen Fördersummen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da kommen wir schon wieder zu einem Problem, wo man überlegen muss, welche Lösungen gibt's. Es gibt den Wohnbooster, gerade in Bayern ganz aktuell. Dann muss man aber dazu wissen, da hat sich kaum was verbessert. Also im Vergleich zu dem, wie die Baukosten gestiegen sind, wie die Zinsen gestiegen sind, ist dies, was im einkommensorientierten Förderung zur Verfügung gestellt wird, marginal. Also es reicht nie und nimmer. Um ein Beispiel für alle Zuhörer auch zu bringen, wenn wir für 16 Euro jetzt neu Bau aktuell vermieten müssten, da gibt's die Einkommensgruppen 1, 2, 3, also wer wenig Geld hat, zahlt dann 8 Euro, der ein bisschen mehr Geld hat, 9 Euro und der noch ein bisschen mehr Geld hat, 10 Euro. Aber wer zahlt das Delta von 8 bis 16 oder von 9 bis 16 oder 10 bis 16? Und wir sind halt auch ein Industriezweig, der von Langlebigkeit, von Nachhaltigkeit einfach geprägt ist. Wenn wir dort stabile, sichere, zum Beispiel KfW-Gelder hätten, wo wir wüssten, 1% auf 40 Jahre, das wird uns helfen. Ja, das wäre so eine stabile Geschichte. Was erleben wir? Es ist komplett auch bei der KfW volatil. Die haben mit 0,7 im Februar begonnen, sind jetzt beim gleichen Programm bei 1,72 oder 1,73, ja, mit steigender Tendenz. Ja, das macht uns einfach inhaltlich fertig, ja, weil wir keine Planungssicherheit kriegen. Und das wäre für uns so Lösungsansatz. Dann wirklich die Steuergelder über den Zinssatz und wir zahlen ja zurück. Das ist ja kein Zuschuss. Ich würde viel mehr auf Darlehen gehen, aber im stabilen Zinssatz und langfristig, ja. Und das kriegen wir momentan nicht gebacken.
Dieses nachhaltige Planen, das kann ich nachvollziehen. Das gilt ja für alle Bereiche, auch eben die technische Ausstattung von Gebäuden. Deshalb würde ich auch gern mal die Frage an dich, Tobias, richten, wenn du die allgemeine Diskussion um die Energiewende hörst. Also einmal das Thema die EU-Verordnungen, das, was uns ins Haus stehen soll, dass mit dem Energieausweis gewisse Standards einfach verpflichtend werden, sowohl im Bestandsbau als auch im Neubau, dass die Wärmepumpe quasi, je nachdem, wie die Gesetze dann letztendlich gefasst werden, im Grunde alternativlos geworden ist. Wie blickst du da in die Zukunft? Wie plant ihr dann Neubauten? in Bezug auf Energieeffizienz, aber auch natürlich auf die Heizungsart. Ist das realistisch, was die Politik dort umsetzen möchte, umsetzen wird eventuell?
Ja, gute Frage. Also die Zukunft vorauszusehen für uns wird, glaube ich, aktuell immer schwieriger. Wir waren jetzt doch eine relativ lange Zeit in der Lage, auch langfristige Investitionen zu tätigen, wo wir sagen, die Gebäude, die werden in der Zeit, wo sie sich auch wieder amortisieren, auch mit dieser Technik auskommen. Wir sind hier schon auch in den letzten Jahren immer einen Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir gehen eigentlich auch in Richtung Energieeffizienz und in Richtung ökologisches Bauen immer schon auch mit vorne ran. Wo es jetzt zur Zeit hinläuft, das fällt uns auch schwierig zu sagen. Also wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, zum Beispiel, welches Heizsystem wir verwenden wollen für Gebäude, wo wir noch nicht absehen können, was hat das eigentlich für eine Konsequenz auf die zukünftige Bewirtschaftung der Gebäude? Also wie lange hält diese Anlagentechnik überhaupt an? Wie sicher ist auch die Versorgung der Gebäude mit Energie, mit Wärme und auch mit anderen Infrastruktursachen, die damit dazugehören? Da sind wir gerade, glaube ich, in einer relativ großen Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Trotzdem heißt es natürlich für uns schon, wir müssen auch weiterkommen, wir müssen weiter planen, wir müssen weiter bauen, dass wir da keinen Stillstand reinkriegen, dass wir unser Unternehmen auch zukunftsfähig machen. Und so denke ich, müssen wir einfach auch, wie viele andere in der Branche, Mut zum Risiko haben, dass wir auch mal was Neues ausprobieren.
Was bedeutet diese Energiewende, also auch jetzt gerade die Heizungsverordnung für den Bestand bei euch? Würde sie so umgesetzt zum Beispiel?
Ja, die Frage ist, in welcher Zeit setzen wir das um? Wir haben natürlich einen Gebäudebestand, wo man nicht von heute auf morgen sämtliche Heizungsanlagen erneuern kann. Das ist ja auch ein Transformationsprozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinzieht. Da ist natürlich eine große Frage, in welchem Tempo man das vornehmen will und welche wirtschaftlichen Möglichkeiten ein Unternehmen auch hat, das umzusetzen. In dem Tempo, wie sich die Politik, insbesondere die Bundesregierung, das vorstellt, wird es wahrscheinlich nicht nur unser Unternehmen, sondern auch viele andere Unternehmen an den Rand der wirtschaftlichen Möglichkeiten bringen. Aber wie gesagt, man muss sich zumindest mal auf den Weg machen. Und bei uns heißt dieser Weg, wir wollen hin zur Klimaneutralität oder zumindest zu einer merkbaren CO2-Einsparung, was den Gebäudebestand und die Bewirtschaftung betrifft. Was heißt es in der aktuellen Lage? Nachdem wir die fossilen Brennstoffe nicht mehr weiter verwenden wollen, müssen wir weg von Gas. Öl spielt bei uns sowieso kaum noch eine Rolle. Also wir haben nur noch ganz wenige kleinere Gebäude mit Ölheizungen. Aber das Gas ist ein großes Thema, weil wir in einem ländlichen Raum unterwegs sind, wo es einfach wenig Fernwärmenetze gibt. Also das ist im Oberallgäu kein großes Thema. Die Politik sagt uns hin zur Wärmepumpe. Die Wärmepumpe braucht Strom. Der Strom ist ein knappes Gut und wird auch immer teurer. Das einzupreisen in einen Neubau ist schon oft das Zünglein an der Waage, was dann bedeutet, dass ein Gebäude einfach nicht mehr in den wirtschaftlichen Bereich kommt. Also das ist jetzt gerade immer wieder ein Thema bei uns, mit dem wir mit den Planern diskutieren, welche Möglichkeiten wir haben, hier noch wirtschaftlich zu bauen und trotzdem eben auch in Richtung Klimaschutz zu gehen.
Unser Dilemma ist, weil wir natürlich einen alten Bestand haben. Also bis 1965 haben wir 2000 Wohnungen errichtet. Bis 1956 waren es 1000. Wir haben von denen immer noch ca. 500 im Bestand. Es macht keinen Sinn, in diese Gebäude jetzt zu investieren, egal mit welchen Materialien. Ja. Wir wollen die einfach sanieren, aufrechterhalten. Jetzt kommt der soziale Aspekt. Da sind Wohnungen dabei, die sind unter 4 Euro vermietet, haben einen Einzelofen mit drin, sind natürlich höchst gefährdet, weil keiner mehr dann sein Scheitholz verbrennen darf oder mit dem Ölkännchen reingehen darf. Und wir sagen, aber diesen Personenkreis müssen wir trotzdem die günstigen Mieten anbieten. Und unsere Strategie lautet dort, wir wollen unseren Gebäudebestand wirklich identifizieren und sagen, welche Wohneinheiten oder welche Gebäude tun wir bis 31.12.44 auf den Index entmieten. Den halten wir, solange es geht, aber wir investieren nicht, weil wir das wirtschaftlich nicht schaffen. Und jetzt kommt die spannende Frage, ist der Zielkonflikt Soziales und Ökologie? Wer setzt sich durch? Und ich hoffe da schon ein Stück weit auf Soziale, dass sich auch durchsetzt, weil wir die Menschen nicht an die Wand fahren dürfen. Und wir haben aktuell keinen Ersatzwohnraum, der um 4 Euro zur Verfügung steht. Ich habe gerade vorher die Zahl 16 im Neubau gesagt. Das geht sozial nicht zusammen. Wir müssen da eine Freiheit kriegen, dass wir diesen Bestand auch so bestehen lassen können. Der wird auch nicht länger die 44 zur Verfügung stehen können. aus Bausubstanz und so, den ganzen Sachen. Aber über den Übergang in der Transformation haben wir unsere Planung und die geht aktuell bis 2075, 2080. Und da kommt unser Dilemma, was passiert dann ab 2044? Was kommt da dann? Das ist die Herausforderung. Und da ist natürlich die Frage jetzt, wie macht man das technisch auch, ja?
Aber es ist ja im Prinzip die Politik gefragt, hier verlässliche Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen. Jetzt hat man hier rückwirkend quasi Heizsysteme unter Strafe gestellt, die bis vor kurzem teilweise noch gefördert wurden und greift damit natürlich massiv in den Bestand ein. Da gebe ich dir völlig recht, Martin, da sind die sozialen Komponenten natürlich zu bedenken, ganz massiv. Ich kann auch noch gar nicht so richtig verstehen, warum die Wohnungsbauwirtschaft insgesamt, die ja davon massiv betroffen ist, mit allen Gewerken, die daran beteiligt sind, nicht doch da auch ihren Einfluss noch stärker geltend macht, das Ganze in vernünftige, kalkulierbare Bahnen zu lenken.
Gerade heute kam ein großer Aufruf, GdW und Deutscher Mieterbund zusammen sind sie auf den Markt gegangen. Also es gibt schon was, aber ja, könnte unser Verband auch noch aktiver werden, ja. Aber ob wir von den Fossilen wegkommen, ist nicht unsere Frage. Unsere Frage ist, wie kommen wir weg? Wir stehen bei uns im Haus absolut dafür, dass wir aus den fossilen Brennstoffen und Rohstoffen uns verabschieden. Aber wie wir das schaffen, und da müssen wir den Mensch wieder im Mittelpunkt stellen, das ist uns einfach extrem wichtig. Und da wird es auch notwendigerweise in den Techniken, was Tobias gesagt hat, ist halt, wir drehen uns da jedes Mal weiter. Du hast gerade auch erzählt, früher ist Gas extrem gefördert worden. Das soll jetzt dann das 25 Jahren oder 22 Jahren dann beendet sein. Das ist extrem schwer. Also es dauert gut, die 45 steht nochmal, mir wäre die 50 lieber, weil dann hätten wir eh den technischen Rhythmus da auch mit drin. Das wird dann schon wieder passen, ja.
Das nächste Thema, wie geht's mit der Biomasse weiter? Ja, wir haben jetzt auch bei uns im ländlichen Bereich schon auch auf Biomasse gesetzt. Ein paar Einzelgebäude haben wir Pelletsheizungen eingebaut, die waren ja eine Zeit lang sehr gut gefördert. Jetzt haben wir auch für größere Wohnanlagen eigene Nahwärmenetze. Eins haben wir schon jetzt am Netz. Das versorgt jetzt also schon über 200 Wohnungen. Eben mit Biomasse, unsere eigene Zentrale dort gebaut, war sehr stark gefördert. Sie kriegen es ja auch alle mit in der Presse, dass es einfach wirklich ein Umdenken gibt, dass hier auch angefangen wird, Biomasse, Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz zu verteufeln und zu sagen, das dürfen wir nicht mehr verheizen. Davon müssen wir weg. Es sind jetzt natürlich Anlagen, die müssen schon auch 20, 30 Jahre wirklich laufen und gesichert laufen können. Ja. Das ist eigentlich für uns das Gros, zu wissen, dass wenn eine Anlagentechnik eingebaut ist, dass die auch weiterhin betriebsfähig sein muss und dass sie nicht in die dunkle Ecke der bösen Anlagentechnik geschoben wird. Das ist für so eine Investition auf Dauer nicht gut.
Da würde ich mal ganz kurz nachhaken wollen, gerade bei dem Neubau. Es ist wirklich eine ganz große Herausforderung, da neue Konzepte zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch so eine Art des neuen Wohnens. Vielleicht auch der Ansatz, dass man tatsächlich den Nutzern durchaus kleinere Einheiten anbietet, die vielleicht energieeffizienter von sich aus sind, sodass nicht unbedingt auch größere Räume unnötig beheizt werden müssen. Gibt es da bestimmte Trends, die ihr auch mal gerne aufgreifen wollt, weil vielleicht auch die Struktur der Mieter in dieser Region sich in einer gewissen Art verändert? Mehr Singles beispielsweise, die gar nicht so große Wohnräume benötigen. Gibt es da irgendwelche Bewegungen, irgendwelche Ansätze?
Wenn wir im geförderten Wohnungsbau unterwegs sind, da gibt es Vorgaben, in welcher Größe Räume und dann auch Wohnungen in Bezug auf die Personenanzahl gebaut werden müssen. Mit allen Vor- und Nachteilen, die da in diesen Wohnungen mit drin sind, sind wir da eigentlich schon relativ kompakt unterwegs. Also das ist kein überaus üppiger Wohnraum, gerade auch wenn es um größere Familien geht. Das typische Beispiel, dass eine verwitwete Frau dann vielleicht noch alleine in einer Vier-Zimmer-Wohnung wohnt und dann natürlich auch irgendwie diese ganze Wohnung beheizen muss, da sind wir eher dann eben an dem Punkt, was schaffen wir für Angebote, dass so eine Mieterin dann vielleicht eben auch in den Wohnraum umziehen kann, der für sie genügt. Von der Größe her Wohnraum für andere freimacht, die es in der Größe noch brauchen. Und dann eben natürlich auch das energetische Thema hinten dran ist, dass ich nicht eine Vier-Zimmer-Wohnung für eine Person beheizen müsste. Da sind wir bisher leider nicht sehr weit gekommen, weil das einfach mit sehr viel persönlichen Dingen zusammenhängt, warum jemand vielleicht auch aus der Wohnung nicht raus will, in der er 40, 50 Jahre gewohnt hat.
Wir haben einen eigenen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, ein Angebot mit den Menschen direkt im Einzelgespräch zu schaffen. Und es gibt, ich sage mal, einen großen Satz drüber, bis im Alter 70 musst du inhaltlich wissen, wo ich wohnen will. Ich muss da nur nicht umzogen sein, ja. Aber ich muss wissen, wo ich wohnen will. Je später diese Frage kommt, umso schwieriger wird es, dass ich mich noch bewege. Also es hat wirklich was mit Altwerden zu tun und mit Bewegen. Wir haben in der Zeit, bin seit 2009 da, das haben wir ziemlich gleich am Anfang eingeführt, 2 solche Wohnungstäusche gehabt. 2. Obwohl wir ganz aktiv das bewerben, nicht groß öffentlich, aber in Einzelgesprächen, in der Vermietung, wo wir die Menschen eben nicht bloßstellen wollen und sagen, was macht's denn hier da, sondern wirklich ganz individuell hingehen und Gespräche führen. Ich glaube, die Mitarbeiter, die sind wirklich sehr feinfühlig und sensibel, die machen das sehr gut, aber wir kommen immer wieder an die Grenze, wo jemand dann sagt, ja, es ist mir dann zu viel.
Tobias, wenn wir über bezahlbaren Wohnraum sprechen, bedeutet das, irgendwo muss ja auch der wirtschaftliche Rahmen da sein, es muss gespart werden, sage ich mal, oder zumindest müssen die Kosten reduziert werden in einem Bereich, der vielleicht nicht so wichtig ist, entweder aus Sicht des künftigen Mieters, Eigentümers oder aus eurer Sicht. Wie schaut das beispielsweise bei der elektrischen Gebäudeausrüstung eurer Wohnungen aus?
Es ist leider ein Gewerk, wo wir in letzter Zeit wenig sparen können, sondern wo wir eher mehr ausgeben müssen. Das ist eines der Problemgewerke, das wisst ihr genauso gut wie ich, wo einfach Materialpreissteigerungen die letzten Jahre wahnsinnig zugeschlagen haben und auch die Knappheit der Handwerker wirklich die Preise nach oben treibt. Dort Technik zu sparen, gelingt uns kaum mehr, weil wir dort eigentlich eh sehr sparsam unterwegs sind. Also wir haben gemerkt, das muss ich vielleicht noch einfügen, dass unsere Mieter, es gibt Unterschiede, muss man wirklich sagen, aber so der Standardmieter oft überfordert ist mit zu viel Technik, wenn wir es einbauen. Muss man auch unterscheiden, wenn wir im Eigentumswohnbereich unterwegs sind, zum Beispiel der Eigentümer, der eine Wohnung kauft, der beschäftigt sich überwiegend sehr gerne mit dem, was er da gekauft hat. Der Mieter in der Wohnung ist oft überfordert schon mit der Lüftungsanlage, die er mit 3 Stufen bedienen soll. Das heißt, wir versuchen dort zu reduzieren, wo es geht. Automatisierte Anlagentechnik ist natürlich die andere Möglichkeit, dass man sagt, der Nutzer muss gar nicht eingreifen, sondern das wird über Regelungstechnik alles erfüllt. Aber auch da haben wir das Ergebnis aus verschiedenen Experimenten, dass uns das eigentlich nicht weiterhilft. Also weder der Komfort für den Mieter wird groß gesteigert, noch sparen wir hier in Größenordnung an Energie ein. Das heißt, wir sind sehr reduziert unterwegs, was Anlagentechnik angeht, und das betrifft natürlich auch die entsprechende Elektroinstallation mit dazu. Busverkabelung zum Beispiel im Wohnungsbau ist für uns eigentlich kein Thema. Das haben wir dort nicht. Wir setzen dort auf ganz normale Bedienelemente, mit denen der Nutzer einfach auch ein bisschen zurechtkommt. Wenn wir im Gewerbebau unterwegs sind, sieht es natürlich anders aus. Das ist klar, da hat man eine ganz andere Anlagentechnik, die man dann auch mit einbaut. Medientechnik vielleicht noch mit dazu, ist immer mehr ein Thema. Also auch da sind wir in allen Wohnungen wirklich schon hochgerüstet. Wir schauen, dass wir überall Glasfaser bis in die Wohnung bringen, machen teilweise auch Verkabelung in den Wohnungen, zumindest als Leerrohr. Überlegung, dass man dort einfach für die Zukunft schon gerichtet ist, dass wir auch alles, was jetzt Medienanbindung angeht, wirklich für die Zukunft dort anbieten können.
Ihr müsst ja für eure Objekte auch entsprechend Tiefgaragenplätze, Parkplätze anbieten. Da steht uns ja 2035 die nächste Novelle ins Haus. Das heißt, bei euch werden nur noch E-Mobile parken und ihr müsst natürlich alle Gebäude mit Wallboxen ausstatten. Wie ist da eure Planung?
Wir haben es begonnen, ja. Also in dem größeren Projekt hier in Sonthofen, die Tiefgarage, der erste Bauabschnitt jetzt mit 102 Stellplätzen, können wir schrittweise ausbauen. Wir fangen jetzt an mit ein paar wenigen Stellplätzen. Ich glaube, 12 haben wir jetzt erstmal im ersten Abschnitt, die wir schon installieren. Wir haben einen Partner mit dem Boot, die örtlichen Stromversorger, der uns hier das Doing abnimmt vom Betrieb und können aber sukzessive die ganze Tiefgarage ausrüsten mit Ladeanschluss, mit Wallboxen. Dazu haben wir auch noch ein Konzept entwickelt, dass es also nicht nur aus dem übergeordneten Stromnetz kommt, sondern eben auch aus einer PV-Anlage, die auf dem Gebäude installiert wird und dort sowohl für Mieterstrom als auch für Elektromobilität in der Tiefgarage dann zur Verfügung steht. Wo es hingeht, wissen wir noch nicht. Deswegen bei uns auch immer etwas zurückhalten mit einer Vollausstattung. Der modulare Nach- und Nach-Ausbau von solchen Tiefgaragen ist, glaube ich, da erstmal das Gebot der Stunde.
Ja, wir möchten euch natürlich nicht entlassen, ohne die Frage beantwortet zu bekommen, wie seht ihr die Zukunft des Wohnens? wird es mehr Wohnraumverdichtung geben? Werden wir auch im Oberallgäu Wolkenkratzer haben? Wie beurteilt ihr das? Wie sind eure Vorstellungen?
Ja, eine spannende Frage. Meine These ist, wir kennen ja die demografische Entwicklung. Wir wissen alle, Fachkräftemangel, können wir nur viele Konzepte entwickeln. Es sind einfach weniger Menschen da. Dann haben wir so Vier-Säulen-Modell, das aus unserem Blickwinkel immer noch passt. Wir haben das, was wir leider zurzeit vergessen. Wir müssen uns wieder auf uns selber besinnen. Ja, ich bin erstmal selber mit meiner Familie für mich verantwortlich. Wir rufen ja immer gleich nach dem Start ganz viele. Also erste Säule selber. Zweite, ich brauche freundliche Nachbarschaft. Die wird ganz extrem wichtig, weil wir viele Dienste nicht mehr einfach zur Verfügung haben. Es wird nicht mehr der Paketdienst immer so vorbeikommen. Wir wollen nicht mehr den Nahversorger sofort um die Ecke haben. Ich muss mich vernetzen. Also ich brauche gute Nachbarschaft. Ich brauche, wir nennen das so semiprofessionelle Ebene, wo Profis so wie wir, die dann einfach mit zur Verfügung stehen und bei uns so eine Wahlfamilie, das ist eine Wohnform für ältere Menschen, wo wir nur Ehrenamtliche mit begleiten, damit die ihre Arbeit gut machen können. Wenn es die nicht mehr leisten können, müssen wir als Profi eintreten. Ja, das ist so unsere dritte Säule. Und vierte Säule sind natürlich die Profis von der Kinderkrippe beginnen oder dann bis zum Seniorenheim und die ganzen Familieneinrichtungen mit Bildungseinrichtungen, Infrastruktur von Gesundheit und Sicherheit runden so Quartier ab. Und meine These ist, dass wir quartiersbezogene viel mehr Vernetzungen in der Zukunft haben werden. Und wir sind dabei, besser aufzubereiten und jetzt schon Mieter versuchen zu aktivieren, dass die bereit sind, diese Idee, die ich gerade so formuliert habe, mit anzunehmen, um nicht dann, wenn ich nichts mehr zur Verfügung habe, wenn ich keinen Pflegeplatz kriege, wenn ich niemand habe, der mir einkauft, wenn ich niemand habe, der mich dann versorgen kann, wenigstens auf diese ja nachbarschaftliche Ebene oder auf die semiprofessionelle Ebene zu kommen. Und das ist mein Blick für die Zukunft. Das wird das Wohnen ganz stark begleiten. Quartier ist da ein ganz großer Schlüssel. Da ist eine spannende Frage, die ich auch noch nie beantworten habe können. Wie groß und wie viele Einheiten muss ein Quartier haben, damit das, was ich gerade formuliert habe, noch funktioniert? Sind das 500 Einheiten, also 1000 Menschen? Sind es plus 200 Einheiten mit 400 Menschen? Also das sind so Überlegungen, wo wir auch erstmal ausprobieren müssen. Aber zu klein ist natürlich auch nichts. Ja, ich brauche Begegnung, ich muss mich auch zurückziehen können. Das darf ja kein Zwang warten. Das wird eine spannende Aufgabe.
Wenn es um das Wohnen der Zukunft geht, geht es ja sicherlich auch um eine gewisse Smartness in den einzelnen Einheiten. Das heißt, das Thema Mieter-App, ja, dass man wirklich sich tatsächlich für die Community, die von den jungen Leuten, die jetzt heranwachsen und in 10 Jahren letztendlich auch noch weiterhin wohnen bleiben, dass die letztendlich auch an bestimmte Techniken gewöhnt sind, die sie gerne nutzen wollen. Und wenn ihnen das von der Wohnungsgesellschaft angeboten wird, dann fühlen sie sich auch dementsprechend wohl. Das heißt, ihr seid durchaus auch getrieben, Technik mit einzudenken, einzubringen, aber sicherlich erstmal nur langsam und nicht überall mit Gießkannenprinzip.
Also wir haben mit dem Schweizer Startup-Unternehmen da die App gerade vorgestellt gekriegt. Wir sind mit Nachbarn.de, die auch bekannt sind aus Berlin, in Kontakt. Die sind noch etwas günstiger, weil die anderen kosten schon wieder relativ viel Geld, wo wir jetzt am 8. Juli mit den Mietern im Goethe genau darüber diskutieren, wo sie mitbeteiligen können. Was muss denn geschehen? Die systemische Frage, dass ich das auch nutze, ja. Dann sind wir dabei und unser ERP-System kommt da auch nach langsam. Die sind so gleich schnell wie die Wohnungswirtschaft, also da dauert es immer ein bisschen. Da haben wir auch noch die Konnektivität, heißt ja so schön, da ist eine Riesenaufgabe drin, ja.
Ja, ich denke, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts. Da sind wirklich auch sehr, sehr gute Einblicke, die man auch auf andere Unternehmen übertragen kann. Aber wir würden ganz gerne einen kleinen Einblick in die beiden Personen nochmal bekommen. Was treibt euch eigentlich so in der Freizeit? Was treibt euch eigentlich so persönlich nochmal an? Gibt es da bestimmte Hobbys, die ihr pflegt und die ihr vielleicht sogar in das alltägliche Berufsleben mit einbringt, um euch weiter vorantreiben zu lassen?
Nachdem wir hier im Oberallgäu sind, gehört Skifahren mit dazu. Skifahren hat natürlich auch immer den Aspekt, wie lange geht es hier noch? Ist es auch noch überhaupt gesellschaftlich machbar? Mit allem, was dazugehört, Umweltschutz und Energieverbrauch für Schneekanonen und so weiter. Da wird dann vermutlich auch in den nächsten Jahren bei mir ein Denkprozess einsetzen müssen. Aber es gibt ja auch noch das Fahrrad, auf das man auch umsatteln kann. Das wäre dann, denke ich mal, schon die gute Alternative, mit der man vielleicht auch zum Büro radeln kann.
Und von deiner Seite aus, Martin, nochmal?
Ich tanze seit 16 Jahren jeden Sonntagabend und manchmal am Freitagabend noch. Das inspiriert ungemein, weil da ganz viel so an Führung mit drin ist. Das tut mir dann immer gut im Unternehmen. ich radle auch gerne. Ich habe mir ein E-Bike gekauft. Ich habe jetzt leider dank dem Wetter erst eine Ausfahrt gemacht, aber die war klasse. Aber ich habe mein Mountainbike auch nur neben dran stehen. Skifahren, leider leichte Hüftprobleme, strengt mehr an. In diesem Jahr ging es leider nur dreimal zum Skifahren. Das sind so die Bereiche. Und ich mache ehrenamtlich auch noch dritter Bürgermeister in so einer kleinen Gemeinde mit 5000 Einwohnern. Bin so sozial nur ein bisschen aktiv. Das animiert mich und bringt mir immer viel für den Berufsalltag.
Ja, dann besten Dank nochmal, Tobias und Martin.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank.
Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter@jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.